Das ist eins US indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 23. Januar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nono Norsia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Witam 24. Januar dieses Jahres den Staatsbesuch in südostasiatischen Ländern beginnen. Präsident Kongres der PMKRI Studenten sollte das politische Jahr 2018 fördern. Der Präsident betont die Wichtigkeit der zielgerichteten Arbeit. Verteidigungsminister Ismet der Aufstockung der Herkules-Flugzeuge für die TNI-AU einverstanden. Regierung liefert Medikamente und Ergänzungsnahrungsmittel nach Asmat, Papua. Die PT PAL exportiert Kriegsschiffe nach Südostasien und Afrika. Und nun zu den Einzelheiten. Der Staatsbesuch des indonesischen Präsidenten Joko Widodo in südasiatischen Ländern ist mit der Stärkung der Wirtschaft Zusammenarbeit und dem Frieden verbunden. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am 23. Januar dieses Jahres der Presse in Jakarta. Laut Retno Marsudi wurde Präsident Joko Widodo am Mittwoch den 24. Januar seinen Staatsbesuch in Sri Lanka, Indien, Pakistan, Bangladesch und Afghanistan beginnen. Sie fuhr fort, dass diese fünf Länder schon seit langem die Partnerländer von Indonesien wurden. Einige davon hätten sogar an der Gründung der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz und der Blockfreien Bewegung teilnehmen. Um die Zusammenarbeit mit diesen Ländern zu stärken, schlage Indonesien das Präferenzhandelsabkommen vor. Die Außenministerin erklärte weiter, Indonesien stimmte dem Freihandel zu, der stufenweise realisiert werden würde. Der Besuch von Präsident Joko Widodo in diesen fünf südasiatischen Ländern diene auch dazu, die Freundschaft und den Frieden zu sichern. Ihr zufolge wurde Präsident Joko Widodo bei seinem Besuch in Bangladesch humanitäre Fragen vor allem in der Behandlung der Flüchtlinge aus Rakhine State erörtern. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die Teilnehmer des Verbandes der katholischen Studenten Indonesiens PMKRI auf, das politische Jahr 2018, nämlich die gleichzeitigen Wahlen der Regionalleiter zu fördern, damit sie reibungslos durchgeführt werden kann. Das sagte Präsident Joko Widodo am 22. Januar dieses Jahres bei diesem PMKRI-Kongress in Palembang, Sumatera. Der Präsident rief die Studenten auf, Intellektuellen zu werden, die die Staatsideologie Pancasila aktualisieren. Joko Widodo ermahnte die Teilnehmer des Kongresses, die indonesische Vielfalt als großes und souveränes Land zu verteidigen. Inzwischen sagte der Gouverneur von Sumatera, Alex Norden, dass Sumatera als Gegend mit Zero Konflikt bekannt sei. Ihm zufolge baue Sumatera 5 Gebetsstätten nebeneinander im Sportgebiet Jakabaring, Palembang. Dies zeige die Toleranz zwischen den Religionsanhängern. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat seine Minister ermahnt, entsamt und mit Begeisterung zu arbeiten, sodass ein bestimmtes Ziel erreicht werden kann. Dies sagte Joko Widodo am Montag, den 22. Januar dieses Jahres, als die Grundbriefe für die Bewohner in Palembang, Sumatera, überreichte. Sagte dazu weiter, setze sich zum Ziel, etwa 7 Millionen Grundbriefe im Jahre 2018 und 9 Millionen Grundbriefe im Jahre 2019 zu erreichen. Wie die Nationale Nachrichtenagentur KBRN berichtete, sei die Überreichung der Grundbriefe sehr wichtig, um den Streit über Bodenbesitz in der Gesellschaft, der Regierung und Firmen zu verhindern. Dem Präsidenten zufolge legalisierten die Grundbriefe den Bodenbesitz und konnten nicht gerichtlich streitbar gemacht werden. Der indonesische Verteidigungsminister Riami Chatriakudu hadir auf Stockholm mit Frachtflugzeugen vom Typ Hercules für die indonesische Luftwaffe TNI AU zugestimmt. Aber hat ermahnt, dass die Beschaffung des Militärausrüstungssystems für die indonesischen Streitkräfte TNI dem vorhandenen Staatsbudget entsprechen müsse. Zur Realisierung des Themas wird der Verteidigungsminister mit dem TNI-Oberbefehlshaber darüber diskutieren. Dies sagte Riami Chatriakudu am Montag, den 22. Januar dieses Jahres, für die Presse in Jakarta. Ihm zufolge seien die Flugzeuge vom Typ Hercules, die der Luftwaffe gehörten, noch sicher und gut. Die indonesische Regierung hat eine schnelle Reaktion auf die außergewöhnlichen Ereignisse der Unterernährung und Massen im Distrikt Asmat, Papua, gegeben. Der Direktor für Verbesserung der Ernährung des Generaldirektorats für Verbesserung der Ernährung und Gesundheit für Mutter und Kinder des indonesischen Gesundheitsministeriums, Dodi Iswardi, erklärte am 22. Januar dieses Jahres der Stimme Indonesiens in Jakarta, dass ein Gesundheitsteam, das aus 39 medizinischen Arbeitskräften aus verschiedenen Berufen bestehen, nach Asmat entsandt habe. Dies diene dazu, die Gesundheitsdienstleistung in verschiedenen Distrikten im Bezirk Asmat zu geben. Im zufolge habe man Medikamente verteilt. Um den Ernährungsbedarf der Kinder unter 5 Jahren in Asmat zu decken, habe das Gesundheitsministerium Ergänzungsnahrungsmittel für die Kinder unter 5 Jahren, für schwangere Frauen und die Schüler geliefert. In der Lieferung dieses Ergänzungsnahrungsmittels kooperierte das Gesundheitsministerium mit den indonesischen Streitkräften TNI.
Nah, tapi sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah, ya.
Zurzeit hat die Regierung es erledigt. alle wie unter anderem Nahrungsmittel wurden geliefert. Die TNI und die indonesische Polizei Polri, die Kirchen und die Machinhaber sind dorthin geflogen. Sie haben Hilfe geholt, wie unter anderem Impfung und Erziehung. Die Einwohnerzahl beträgt nur 105.000 Personen. Sie sind Nomaden. Man sollte mit Schiffen fahren, um sie zu erreichen. Dodi Ezwardi Fufot, der Bezirk Asmat habe eine geografische Lage, die man schwer erreichen kann. Das Gebiet von Asmat besteht größtenteils aus Sumpfen. Dadurch findet man keine große Nahrungsmittelquelle. Das Trinkwasser kommt nur aus dem Regen. Dadurch ist die sanitäre Versorgung ungenügend. Die Bevölkerung lebt im Wald und nomadisch. Dadurch ist der Impfschutz gering, obwohl die medizinischen Arbeitskräfte sich darum bemüht hätten, konnten sie die Impfung umfassend nicht verbessern und Nahrungsergänzungsmittel von Vitamin A an ihnen nicht optimal verteilen. Die nationale Schifffahrtindustrie PT PAL Indonesia setzt sich zum Ziel, die von ihr hergestellten Kriegsschiffe in einige Länder auf der Welt wieder zu exportieren. Die PT PAL hat bislang ihre Produkte auf dem südostasiatischen Markt wie in Thailand, Malaysia, den Philippinen und in einigen afrikanischen Ländern verkauft. Zunächst war es ihr gelungen, den ersten Export der Kriegsschiffe in die Philippinen durchzuführen. Dies sagte der Direktor der PT PAL Indonesia, Budiman Saleh, am Montag, den 22. Januar im Vizepräsidentenbüro in Jakarta. Im zufolge wurde der Exportprozess der Schifffahrtindustrie in die südostasiatischen und afrikanischen Länder in den kommenden Jahren aufgenommen werden können. Er sei mit dem derzeitigen Markt der Kriegsschiffe optimistisch, da einige Länder in Südostasien und Afrika daran interessiert seien. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.152,84 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.743,89 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.391 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 82%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema die nationale Nahrungspolitik und die Genauigkeit der Daten, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Nahrung, vor allem Reis, ist der Hauptbedarf der indonesischen Gesellschaft. Die Nahrungssouveränität wird deshalb eines der Programme des nationalen mittelständischen Aufbauplans von 2015 bis 2019. Bei der Eröffnung des nationalen 15. Kongresses des Indonesischen Jungunternehmerverbandes HIPMI am 12. Januar 2015 in Bandung, Westjava, setzte der indonesische Präsident Joko Widodo sich zum Ziel, die Nahrungsselbstversorgung in drei kommenden Jahren und zwar im Jahr 2018 zu erreichen. Die Nahrungsselbstversorgung umfasste den Reis und andere Hauptnahrungsmittel. Bei dieser Gelegenheit war der Präsident davon überzeugt, dass es keinen Reisimport nach 3 Jahren geben würde. In der Tat ist der Reispreis seit Dezember 2017 drastisch angestiegen. Das indonesische Handelsministerium hat beschlossen, etwa 500.000 Tonnen Reis zu importieren. Planmäßig wird der importierte Reis am Ende Januar 2018 in Indonesien ankommen. Aber viele Kreise sind der Meinung, dass der Plan der Regierung zum Reisimport gleichzeitig mit dem Erntefest laufen werde. Möglicherweise wird der Reisimport Landwirten schaden. Wie die Nachrichtenseite von liputansech.com am sech jenten Januar 2018 wird der Reis import durch geführt, die Verfügbarkeit der Reisversorgung im Inland zu garantieren und den Reispreis auf den Markt zu reduzieren. Der Reispreis erhöht sich im Inland weiter, denn die Reisproduktionsdaten ist nicht genau. Der Landwirtschaftsbeobachter und der Professor der Landwirtschaftsfakultät des Bogor Landwirtschaftsinstituts IPB, Dwi Andreas Santosa, ist der Meinung, dass die Reispreiserhöhung bewältigt werden könne, wenn die vorhandenen Daten genau sind. Bisher erhöht sich der Reispreis oft wegen der undeutlichen Produktion- und Verbrauchsdaten. Des Weiteren brachte das Mitglied von Ombudsman Indonesien Ahmad Alamsah Saragi zum Ausdruck, das Landwirtschaftsministerium habe immer informiert, dass die Reisproduktion einen Überschuss und genügenden Vorrat habe. Diese Information basiert aber nur auf die Schätzung der Erntegröße und ungeschälten Reisproduktion ohne die konkrete Reisvorratsanzahl. Eigentlich kann man die Datengenauigkeit angesichts des Reisvorrats von Preisbewegung sehen. Das Grundprinzip dafür ist die Bilanz zwischen dem Angebot und der Nachfrage. Je mehr der Reisvorrat vorhanden ist, desto niedriger ist der Reispreis und im Gegensatz dazu. Die ungenauen Daten angesichts des nationalen Reisvorrats soll bald verbessert werden, da dies die Regierung bewirken kann, eine unrichtige Entscheidung zu treffen. Aus diesem Grund hat der Ombudsmann Indonesien der Regierung vorgeschlagen, die zentrale Behörde für Statistik BPS zu unterstützen, die genaueren Produktions- und Reisvorratsdaten bereitzustellen. Jetzt muss die Regierung, vor allem das Landwirtschaftsministerium, die Datenquelle als Grund der nationalen Nahrungspolitik evaluieren. Die Nahrungspolitik soll auf die Forschungsergebnisse nach dem konkreten Tat und nicht auf die Schätzungen basieren, sodass es keinen Beschluss mehr gebe, der den Landwirten schaden kann. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 23. Januar. Wir beginnen mit den Ereignissen vom 23. Januar 1919. An dem die italienische faschistische Partei gegründet wurde. Von Benito Mussolini geleitet, basierte die Gründung dieser Partei auf den Wunsch zur Änderung der Macht in Rom. Die Gruppe, deren Mitglieder immer ein schwarzes Hemd trugen, folgte der Lehre des Diktators. Im Jahr 1922 regierten Mussolini und seine Kollegen zunächst in der Stadt Rom. Ernannte sich dann zum Herrscher Italiens mit dem Posten des Premierministers. Erweiterte dann allmählich seine Macht in ganz Italien, aber im Jahre 1945, als der Zweite Weltkrieg endete, wurde Mussolini von einer italienischen nationalen Gruppe festgenommen und schließlich von dieser Gruppe hingerichtet. Wir kommen nun zum 23. Januar 1947, an dem Megawati Soekarnoputri geboren wurde. Megawati Soekarnoputri, die in Yogyakarta geboren wurde, war 5. indonesische Präsidentin und führte am 23. Juli 2001 ihr Amt bis zum 20. Oktober 2004 aus. Sie war die erste Frau in Indonesien, die Präsidentin wurde und die Tochter des ersten indonesischen Präsidenten Soekarno. Am 20. September 2004 wurde sie in der zweiten Runde der Präsidentenwahl 2004 von Susilo Bambang Yudhoyono besiegt. Megawati wurde Präsidentin der Sondersitzung der Beratenden Volksversammlung MPR 2001 gewählt. Dies war die Reaktion auf die Maßnahme von Präsident Abdurrahman Wahid oder Gus Dur die die MPR und das Parlament DPR sowie die Golkar Partei blockierte. Zuvor war Megawati Soekarno Putri von 1999 bis 2001 Vizepräsidentin der Regierung von Präsident Abdurrahman Wahid. Megawati ist auch Vorsitzende der Indonesischen Demokratischen Partei des Kampfes PDIP. Seitdem sie 1999 von der Indonesischen Demokratischen Partei trennte. Wir enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 23. Januar 1950, an dem Knesset Jerusalem als die Hauptstadt Israels ankündigte. Am 23. Januar 1950 gab die Knesset des israelischen Parlaments Baitul Maqdis als Hauptstadt Israels bekannt. Diese Verkündigung ist nur 2 Jahre nach der Gründung des illegalen Staates Israel. Diese Verkündigung bekam sofort eine starke Reaktion aus den arabischen Ländern und Muslimen, da Jerusalem eine der heiligen Stadt der Muslime ist und die Richtung des Mekka-Gebets der Muslime wurde. Als Folge der weit verbreiteten Opposition gegen die israelischen Versuche, um die Anerkennung von weltweiten Ländern anlässlich der Ansiedlung der Hauptstadt von Tel Aviv nach Jerusalem zu bekommen, gewann keine erwünschte Begrüßung. Die weltweiten Länder zögen ihre Botschaftsbüros von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Indonesien hat heute, Indonesien hat die Toleranz so lange aktualisiert, zum Thema. Toleranz bedeutet gegenseitigen Respekt zwischen Gruppen oder Individuen in der Gesellschaft oder in anderen Bereichen. Toleranz vermeidet Diskriminierung, trotz der Tatsache, dass es viele verschiedene Gruppen innerhalb einer Gemeinschaft gibt. Das indonesische Volk hat die Haltung der Toleranz im Leben schon lange erkannt und sogar angewandt. Der Vorsitzende der Indonesischen Volksversammlung MPR, Zulkifli Hasan, sagte am Donnerstag, dem 18. Januar in Bandung, Westjava, dass die Menschen in Indonesien nicht über Toleranz unterrichtet werden müssen, weil Indonesien ein pluralistisches Land ist und an gegenseitigen Respekt gewohnt. Er sagte auch, dass die Menschen in Indonesien seit langer Zeit Toleranz praktizieren und dies ist ein Teil des täglichen Lebens geworden. Nach Ansicht von Zulkifli Hasan ist Toleranz
ein Element der edlen Werte der indonesischen Nation seit Beginn. Andere Länder sollten von Indonesien Toleranz lernen. Indonesien Vielfalt in Bezug auf Religion, Sprache, ethnische Zugehörigkeit und Rasse ist im Vergleich zu anderen Ländern außergewöhnlich. Diese Bedingungen haben ein Gefühl des hohen Respekts füreinander geschaffen. Darüber hinaus erklärte der Vorsitzende des MPR, Zulkifli Hasan, dass andere Nationen die Toleranz in Indonesien sehr schätzen und von ihr beeindruckt sind. Er bewertete, dass, wenn es wenig Reibung gibt, besonders in Bezug auf die regionalen Haupt- und allgemeinen Wahlen, das natürlich ist, vorausgesetzt, dass alle Leute noch die Einheit der Nation aufrechterhalten. Toleranz hat Relevanz mit dem zweiten Punkt von Pancasila, der gerechten und zivilisierten Menschheit, wie die Anerkennung der Gleichheit der Rechte und Grundpflichten jedes Menschen ohne Unterschied von Rasse, Vererbung, Religion, Geschlecht, Hautfarbe und so weiter. Zweitens ist es die Haltung der gegenseitigen Liebe der Menschen. Drittens entwickelt es eine tolerante Haltung. Viertens entwickelt es eine Haltung gegenüber anderen, die nicht willkürlich ist. Fünftens, es ist der Wert der Menschheit und anderer. Das war unser Indonesien für heute.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über die Touristenziele, die kulinarischen Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm laden wir Sie dazu ein, den Sanger Café aus Aceh auszuprobieren. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in voinews.id/German. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Kaffee-Liebhaber müssen Indonesien besuchen, da es sehr reich an lokalen Kaffee mit verschiedenen typischen Geschmacksrichtungen und Verarbeitungsformen ist. Es gibt außerdem verschiedene interessante Methoden des Kaffeeservierens, wie man zum Beispiel an Kaffee Joss, Kaffee Durian, Kaffee Tarik und Kaffee Tubruk sehen kann. Wenn Sie die Provinz Aceh besuchen, können Sie den Kaffee mit der typischen Mischung Aceh in den Kaffeehäusern oder Cafés ausprobieren. Im Allgemeinen bieten die Cafés in Aceh den Sange an. Das ist eine Mischung aus schwarzem Kaffee mit Milch. Liebe Zuhörer, am Anfang hieß der heute sogenannten Sanger Kaffee Kaffee Sanggeng. Auf der Acehischen Sprache bedeutet Sanggeng dumm. Denn der Gehalt von Kaffee und Milch im Sanggeng-Kaffee ist niedriger im Vergleich zum Milchkaffee im allgemeinen Kaffee. Der niedrigere Gehalt machte ihn preiswerter als allgemein Milchkaffee und war in den 1990er Jahren bei den Studenten sehr beliebt und sehr populär. Die kleineren Portionen und der günstige Preis für die Studenten haben bewirkt, dass aus dem Namen Sanggeng Sanger entstand, was so viel bedeutet, dass er die finanziell prekäre Lage der Studenten versteht und diese beim Trinken des Kaffees freien. Liebe Zuhörer, dieser typische Kaffee aus Aceh hat nicht nur eine einzigartige Historie, sondern auch eine Eigentümlichkeit beim Kaffeeservieren. Zuerst wird der schwarze Kaffeepulver in eine Filtertüte gegeben, dann wird heißes Wasser einige Male hineingegossen. Den gefilterten Kaffee lässt man länger ziehen und gibt ihn mehrfach durch die Tüte um. Der Prozess ähnelt dem Herstellungsprozess von Kaffeetarik. Wenn der typische Geschmack des Sangerkaffees erreicht ist, wird in die Tasse, die schon mit Kondensmilch gefüllt ist, gegossen. Der Milchgehalt darf nur die unterste Linie der Tasse erreichen. Der mit der Kondensmilch gemischte Kaffee wird dann schaumig geschüttelt. Dann kann der Sangerkaffee serviert werden. Liebe Zuhörer, obwohl der Gehalt des Sangerkaffees niedriger im Vergleich zu anderen allgemeinen Kaffee ist, besitzt einen anderen Geschmack und hat auch das für ihn typische Aroma. Wenn man den Sangerkaffee genießt, ist der Kaffeegeschmack sehr stark mit süßem Geschmack der Milch. Um ein Glas der Sangerkaffees zu genießen, muss man nur 10.000 bis 15.000 Rupiah, je nach den Kaffeearten, Robusta oder Arabica, und je nach dem Servieren, heiß oder kalt, bezahlen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien über den Sangerkaffee. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm mit interessanten Themen morgen. Auf Wiederhören!
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Kasih di mana? Oder auf Deutsch, wo ist die Kasse? Dieses Programm ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für die Sprachentwicklung und Sprachbildung in dem Indonesischen Kultur- und Bildungsministerium. So, viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige indonesischen Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts Kasir di mana? Oder auf Deutsch, wo ist die Kasse? Sorry lang. Kasir di mana? Oder auf Deutsch, wo ist die Kasse? Zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Die Kasse, auf Indonesisch Kasir. Kasir. Wo, auf Indonesisch, di mana? Di mana? Kleidung, auf Indonesisch, baju. baju. Kinder auf Indonesisch Anak. Anak. Damen auf Indonesisch Wanita. Wanita. Dorthin auf Indonesisch Kesana. Kesana. Kaufen auf Indonesisch Membeli. Membeli. Mädchen auf Indonesisch Anak perempuan. Anak perempuan. Kain auf Indonesisch tidak ada. Tidak ada. Bezahlen auf Indonesisch membayar. Membayar. Dort auf Indonesisch di sana. Di sana. Rolltreppe auf Indonesisch tangga jalan. Tangga jalan.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht mit dem Titel Kasir di mana? Oder auf Deutsch, wo ist die Kasse? Das Gespräch ist zwischen Rita und Nita. Sie sind im Einkaufszentrum. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu. Und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Nita, wo kann ich die Sektion der Kinderkleidungen finden? Auf Indonesisch. Nita, bagian baju anak ada di mana? Nita, bagian baju anak ada di mana? Oh, die Sektion der Kinderkleidungen liegen in der Nähe der Sektion der Damenkleidungen. Auf Indonesisch. Oh, bagian baju anak-anak ada di dekat baju wanita. Oh, bagian baju anak-anak ada di dekat baju wanita. Lass uns dorthin gehen. Auf Indonesisch. Mari ke sana. Mari ke sana. Ich möchte Kleidungen für meine Tochter kaufen. Auf Indonesisch. Saya mau membeli baju untuk anak perempuan saya. Saya mau membeli baju untuk anak perempuan saya. Möchtest du noch etwas kaufen? Auf Indonesisch. Kamu masih mau beli apa lagi? Kamu masih mau beli apa lagi? Keine. Auf Indonesisch. Tidak ada. Tidak ada. Dan lass uns an der Kasse bezahlen. Auf Indonesisch. Kalau begitu, mari kita bayar di kasir. Kalau begitu, mari kita bayar di kasir. Wo liegt die Kasse? Auf Indonesisch. Kasir ada di mana? Kasir ada di mana? Die Kasse ist dort. Auf Indonesisch. Kasir ada di sana. Kasir ada di sana. Neben der Rolltreppe. Auf Indonesisch. Di dekat tangga jalan. Di dekat tangga jalan. Lass uns dorthin gehen. Auf Indonesisch. Mari kita ke sana. Mari kita ke sana. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach Ort oder Platz zu fragen, können Sie das Wort di mana oder auf Deutsch wo verwenden. Zum Beispiel, Kasir ada di mana? Auf Deutsch, wo ist die Kasse? Die Frage zu beantworten, können Sie di sana oder auf Deutsch, dort oder di sini oder auf Deutsch dorthin sagen. Es kommt also auf den Standort an. Ein Gespräch zu beginnen, wenn Sie jemanden etwas fragen möchten, ist es besser, das Wort Permisi oder auf Deutsch Entschuldigung zu verwenden. Du kannst auch Maaf, boleh saya bertanya? Oder auf Deutsch Entschuldigung, kann ich dich fragen? Sagen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Dangdut-Lieder. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Streaming auf voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Meragu oder auf Deutsch Unsicher. Gute Unterhaltung.
Ooh.
Liebe Zuhörer, das Lied mit dem Titel Meraku, das von Rafli gesungen wurde, haben Sie gerade gehört. Dieses Lied erzählt über die tiefe Unsicherheit von jemandem. Er hofft, dass er gemeinsam sein konnte. Das unsichere und traurige Gefühl wird in der Lyrik dieses Liedes geäußert. Das Lied Meraku wurde von Ridwan Sau komponiert und dessen Musik wurde von Ricky Sonnet arrangiert. Das Musikarrangement dieses Liedes ist traurig. Das Lied Meraku wurde im Oktober 2017 veröffentlicht. Liebe Zuhörer, bevor wir die Dangdut-Lieder von Rafli weiter erzählen, hören Sie das Lied mit dem Titel Sang Dara oder auf Deutsch das Mädchen. Viel Spaß beim Zuhören.
Sayangku, aku cinta kepadamu. Sandara, betapa ku mencintamu, betapa ku menyayangmu, ku selalu merindukanmu. Sandara, betapa ku mencintamu, betapa ku menyayangmu, kau selalu di hatiku.
Musikfreunde der Stimonians. Der Sänger Muhammad Rafli Heriawan hat eine Musikbegabung im Singen seit seiner Kindheit. Seit der Kindheit sang er auf verschiedenen Bühnen. Sein Name wurde als Dangdut-Sänger bekannt, als er an einem Dangdut-Festival in einem nationalen Privatfernsehen teilnahm. Obwohl er dieses Festival nicht gewann, ist seine schöne Stimme aber bei den indonesischen Dangdut-Musikliebhabern sehr beliebt. Im Oktober 2017 veröffentlichte er zwei Singles. Eine davon ist Sangdara. Dieser Single wurde von Ridwan Sau komponiert und wurde von Ricky Sonet arrangiert. Dieser Single erzählt über jemanden, der sich in seinem Liebling verliebt. Er hofft, dass sein Liebling ihn nicht verlässt und betrügt. Anders als das vorherige traurige Lied von Rafli ist aber das Musikarrangement in dem Lied Sangdara im schnellen Tempo. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen für heute hören Sie zwei weitere der Bidadari Jiva oder Fee des Geistes und Bunga Surgawi oder die Paradiesblume, die von dem Dangdut-Sänger Danang gesungen werden. Auf Wiederhören.
Kau lah kesemua, Dewi Dewi hati suci terhadap dunia.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.